Moin moin oder Knock Knock, wenn ihr die Slides lest, falls ihr euch fragt, wer ist dieses Knock Knock? Ja, die ungeplante Downtime, denn ich erzähle euch heute ein bisschen, was wir in der Youferns gebaut haben, was gut lief, was nicht so gut lief, sowohl menschlich als auch technisch. Kurz zu mir, ich bin Lilly, ich mache seit ungefähr 3 Jahren Netzwerke, auch hier auf dem Kongress, aber auch in kleineren Events. Bei mir ist natürlich noch ein sehr nettes Team, die größtenteils auch vertreten sind. Vielen Dank. Wir sind ungefähr mit 6 Leuten gestartet und sind jetzt so um die 12. Genau, für die Hälfte von euch, die sich eben nicht gemeldet habt bei YourFerns, das ist so eine Furry-Convention. Furries habt ihr auch eben schon gesehen. Vielen Dank für die Introduction. Die findet tatsächlich auch hier im gleichen Gebäude statt, also im CCH. Allerdings immer etwas sommerlicher. Also die Furry-Community hat starke Überschneidungen zur Tech-Community, ist aber generell eher etwas Artistik ausgelegt, insgesamt aber doch ein auch sehr schönes gemeinschaftliches Event. Für den anderen Teil unter euch, der weiß, was Furries sind, aber sich ein bisschen gefragt hat, Nock, hä? Das Ganze steht für Network Operation Center, ist ein gängiger Begriff so in der Industrie und wird eigentlich verwendet, um zu bezeichnen, dass ein Netzwerk für einen bestimmten Zweck halt von diesem Network Operation Center betrieben wird, zum Beispiel für ein Event. Wir haben hier das C3 NOC auf dem Kongress, wir hatten auf der Easter Hack ein kleines NOC, wir haben auch auf der Euroferns jetzt seit neuestem einen EF NOC. Das wird in diesem Event-Kontext häufig gemacht, weil Events immer ganz spannende Anforderungen an Netzwerke haben und dann ist es vorteilhaft, da so ein paar Leute sitzen zu haben, die sich auch ganz gut mit Netzwerk auskennen und für dieses Event spezifisch was bauen können. Und das mit dem was bauen können, haben wir uns dann auch gedacht, weil einige von uns hatten schon Erfahrung. Wie gesagt, ich mache das schon seit ein paar Jahren. Jenny, die auch hier wäre, macht das auch schon länger. Also wie schwer kann es schon sein? Wir hängen einfach ein paar Access Points, bisschen WLAN durch die Gegend, spannen ein paar Optiken in Glas, in Switches und jagen so ein bisschen Licht durchs Gebäude. Am Ende war das dann irgendwie unser Plan. Das ist alles per Hand zugeordnet und wir hatten irgendwie doch über 70 Switches im Gebäude, 3 Server an 2 verschiedenen Orten in Hamburg, über 120 Wi-Fi-Access Points, viele Gigabit an Bandbreite, die da durchgejagt wurden und das Ganze relativ unabhängig von dem, was hier im Gebäude gebaut war. Also wir haben eigentlich nur die Glasfasern benutzt und alles an aktiver Technik haben wir selber in die Räume geschleppt. War also doch etwas komplizierter und nicht mal eben so gemacht. Aber wo fängt man denn jetzt eigentlich an, wenn das oder sowas Ähnliches das Ziel ist? Ja, wir fangen einfach mal am Anfang an, nämlich was passiert vor dem Event. Und vor dem Event würde ich euch empfehlen, und das haben wir so ein bisschen gemacht, euch über diese 3 Dinge am besten Klartext zu verschaffen. Es muss nicht alles schriftlich in Designdokumenten oder großen Plenumsbeschlüssen oder sonst was für ein Prozessbrimborium sein, aber es wäre ganz nett, wenn alle im Team sich zumindest im Klaren sind, worum es so geht. Was meine ich damit? Also mit Kontext meine ich sowas wie, wer sind eigentlich eure Nutzer? Habt ihr zum Beispiel nur interne Nutzer, die mit Teil der Orga der Veranstaltung sind, oder soll das an die Öffentlichkeit gehen, also an Besuchende? Das macht einfach Unterschiede, wie ihr Kapazitäten planen müsst. Wie kommuniziert ihr mit diesen Nutzern? Könnt ihr das auf einer Kleinveranstaltung direkt Person zu Person regeln oder baut ihr da Ticketsysteme oder ähnliches? Was gibt es für Restriktionen, unter denen ihr arbeitet? Habt ihr zum Beispiel Budgetbeschränkungen oder Zeitbeschränkungen oder ähnliches? Oder könnt ihr einfach bei euch im lokalen Hackspace irgendwas hinzimmern, wann immer ihr Bock habt? Sind nicht unbedingt alles Dealbreaker, aber man sollte es halt wissen, wenn man das dann plant und umsetzt. Und auch ganz wichtig, wer ist eigentlich euer Team? Was könnt ihr? Könnt ihr super komplexe Netzwerke bauen, die ganz tolles Fabric-Technologie benutzen? Oder habt ihr eher so ein breites Skillset und müsst dann entsprechend anders eure Netzwerkplanung gestalten? Das ist halt wichtig, damit euch das nicht am Ende auf die Füße fällt. Mit Requirements oder Anforderungen meine ich sowas wie, was wollen jetzt diese Nutzer eigentlich von euch? Was ist vielleicht besonders wichtig? Wie wichtig heißt besonders wichtig? Für wen? Was ist vielleicht auch nur extra? Das braucht ihr einfach, damit ihr euch dann priorisieren könnt, damit ihr Abläufe besser planen könnt und es halt relevant ist, was baut ihr vielleicht zuerst auf. Und ich würde euch auch ans Herz legen und empfehlen, das Ganze sowohl so ein bisschen High-Level zu machen, also mit diesen Nutzern zu sprechen, was verstehen die darunter? Also zum Beispiel, wenn ein anderes Team von euch Internet möchte, dann kann das halt helfen, das auf diesem High-Level mit diesem Team zu kommunizieren. Und wenn dann da was nicht klappt oder was anders geregelt werden muss, kann man halt auf diesem High-Level kommunizieren, auch wenn ihr das intern dann auch nochmal technisch runterbrechen solltet. Also zum Beispiel so ein Thema wie, ein Team braucht Internet, heißt halt dann technisch eher sowas wie, da muss ein DHCP-Server stehen, da muss irgendwie ein Router stehen, vielleicht wollt ihr noch einen DNS-Resolver, vielleicht wollt ihr einen NTP-Server noch ins Netzwerk stellen. Das sind dann so die internen Sachen, die ihr als Team einfach braucht. Aber ich würde euch halt, wie gesagt, empfehlen, auf diesen beiden Ebenen euch zumindest mal so grob Gedanken zu machen, was bedeutet. Ja, und der Plan ist eigentlich am straightforwardsten, wenn ihr euch dann bewusst seid, in welchem Kontext ihr arbeitet und was ihr überhaupt bauen sollt, dann ist der Plan, ja, das, wie ihr es denn umsetzen sollt. Das sind sowohl technische Details, also Netzwerktopologien, welche Geräte wollt ihr verwenden, als auch eher organisatorische Sachen wie Logistik. Das ist nicht zu vernachlässigen. Wo kriegt man eigentlich denn diese Geräte her, für die man sich entschieden hat? Das ist nämlich häufig in der Praxis dann doch gar nicht so einfach, gibt aber nette Möglichkeiten. Wir haben das bei uns nicht ganz so im Detail alle durchgeplant. Wir wussten alle so ungefähr, was die Anforderungen waren. Aber so der Kontext, in dem wir agiert haben, war nicht allen im Team immer klar und das war nicht so gut. Machen wir nächstes Mal besser. Aber im Konkreten war bei uns halt der Kontext, dass wir ein Netz für die European Staff bauen wollten oder sollten oder mussten. Das heißt, es war nicht für Besucher ausgelegt, sondern es war rein zur Organisation der Convention selbst. Es war also nur interne Nutzer, mit denen wir direkt reden konnten, zu denen wir gut in Kontakt hatten, die alle in die Orga-Strukturen der UFO schön eingebettet waren, so wie wir selbst. Es waren also eigentlich relativ unkomplizierte Wege. Und das war sehr nett für so einen ersten Aufschlag. Wir waren außerdem, wie schon erwähnt, hier im Gebäude. Das hat dann so Einschränkungen, wie dass wir in die Technikräume nur unter Aufsicht durften. Das ist okay, damit kann man planen, aber das muss man halt vorher wissen. Wir konnten außerdem nur tagsüber aufbauen, weil halt nur dann das Gebäude hier entsprechend gesichert und gemietet war. Und eher technisch, das Gebäude hat sehr viel Multimode-Verkabelung, wird auch in der Industrie ganz gerne Multimode genannt, weil es halt etwas anstrengend ist, da große Geschwindigkeiten oder lange Strecken mit zu überbrücken. Man kann da überall mit umgehen, aber man muss es halt irgendwie erstmal wissen und entsprechend planen. Unser Team selbst war relativ divers vom Skillset, aber wichtige Beschränkung, wir hatten relativ wenig Überschneidung. Also wir hatten alles, was man so braucht, von IP-Routing, von diversen Services, die man im Netzwerk braucht, bis zu WLAN. Aber wir hatten halt nicht viele Personen, die sich dann mit WLAN im Detail auskannten, was dann auch teilweise Flaschenhals-Effekte erzeugt hat. Außerdem gab es relativ wenig Pre-Planning und Vorbereitung vom ganzen Team, weil sich die UFO-Ference halt auch mit anderen Events stark überlappt hat. Dadurch war auch nicht Wissen immer so ganz verteilt, wie sollte. Zu den Anforderungen war eigentlich das Wichtigste, dass auf diesem Netzwerk, was wir gebaut haben, Audio-Video-Produktion laufen sollte. Das war auch der Hauptauslöser, warum dieses Netzwerk überhaupt entstanden ist, oder dieses NOC, weil halt die Anforderungen immer so lange gewachsen sind, bis man das nicht mal eben mit Haustechnik umsetzen kann. Das heißt also, dass die verschiedenen Audio-Video-Crews, die halt sehr aufwendige und tolle Produktionen auch machten für die UFOs, da halt ihre entsprechenden technischen Protokolle auf diesem IP-Netz fahren wollten. Namentlich sind das Dante und SMPTE 2110. Außerdem sollte es über dieses Netzwerk Kommunikation der Security geben und dann noch das erwähnte Internet für andere Teams, aber halt intern, es wurde dann StaffNet genannt. Zu beachten ist, sowohl die Audio-Video-Produktion als auch die Security-Kommunikation ist eventkritisch. Wenn die Seku nicht miteinander sprechen kann und sich nicht organisieren kann, dann kann dieses Event nicht stattfinden. Aber auch so Dinge mit so einem unschuldigen Namen wie Staffnet ist halt wichtig, denn sonst können vielleicht keine Tickets verifiziert werden und das muss man auch machen, wenn man Gäste haben will. Also wir merken uns in diesem Fall sehr wichtige Anforderungen, das Ganze ist eventkritisch. Technisch bedeutete das für uns, das meiste kommt wie gesagt aus dieser Audio-Video-Produktion, aber grundsätzlich brauchten wir halt mehrere separierte Netze. Wer jetzt hier schon direkt an VLANs denkt, hat einen guten Riecher. Wir mussten außerdem Multicast in diesem Netzwerk unterstützen, weil das halt SMPTE-2110 und Dante beide benutzen. Das Netzwerk musste 40 Gigabit fähig sein, damit halt die verschiedenen Audio- und insbesondere Videostreams von den verschiedenen Bühnen, von den vielen Kameras alle da durchpassen. Wir müssen außerdem PTP-fähig sein, das ist Precision Time Protocol. Und am besten auch noch mit niedriger Latenz und mit niedrigen Jitter, weil zum Beispiel die Audiopulte nur so eine halbe Millisekunde Buffer immer haben. Das Ganze muss da also auch richtig gut durchflutschen. Ja, der Plan war dann, das auch mit simplen, eleganten Lösungen umzusetzen. Also wir haben uns für eine einfache Netzwerkarchitektur entschieden. Wir haben nur VLANs benutzt, kein EVPN oder MPLS oder sonst irgendein fancy Overlay-Kram. Einfach weil es simpler war, weil wir uns damit gut auskannten und weil das halt insbesondere auch diese Latency- und Jitter-Requirements erfüllt, beziehungsweise wir garantieren konnten, dass es sie erfüllt. Bei EVPN waren wir uns alle nicht so ganz sicher, also haben wir es gelassen. Wir wollten dann aber die Shortcomings, die bei sowas kommen, nämlich dass man auf jedem Switch jedes VLAN konfigurieren muss und so weiter, mit guter Automatisierungslösung erschlagen. Das ist eigentlich ein ganz netter Plan, kann ich auch jedem so empfehlen, wenn man in der Lage ist, das zu tun. Für Hardware haben wir uns für eine Mischung aus Arista und Juniper Switches entschieden. Arista hauptsächlich, weil die guten PTP-Support haben. Das heißt also, dieses Requirement mit dem PTP können wir einfach damit lösen, dass die Switches in ihren Hardware-Komponenten oder in der Firmware das gut abbilden können und das halt nicht alles durch Server und CPU muss. Ist halt wichtig, wenn man Zeit präzise haben will. Außerdem sind die halt entsprechend 40 Gigabit fähig, sodass wir das damit machen können. Die Juniper-Switches waren dann eher für Access. Also das Ticketing hat dann zum Beispiel so einen kleinen gemütlichen Juniper-Switch hingekriegt. Fürs Wi-Fi, also das, was das Staffnet dann werden sollte, haben wir uns für Aruba entschieden, einfach weil wir damit Erfahrung hatten. Das Kongressnetz macht das hier auch immer, das läuft eigentlich immer ganz entspannt. Und das ging auch dann tatsächlich im Endeffekt entspannt. Dann haben wir noch einen kleinen Hypervisor mit verschiedenen Netzwerkservices und einem Router gestartet. Also da war dann sowas wie DHCP, DNS und so weiter und so fort drauf. Und das tatsächliche Internet wollten wir über eine Darkfiber anbinden. Das Haus hat hier coolerweise eine, die geht ins IPHH, das ist ein Rechenzentrum in Hamburg. Und dann haben wir da auch schön BGP drüber gesprochen, also hat ein bisschen Spaß. Das hat auch gut funktioniert. Und als kleinen Bonus, so als Schmankerl für uns, dachten wir uns, wenn wir schon überall WLAN hinstellen, dann ist das vielleicht ganz nett, wenn die Besuchenden auch davon was haben. Also haben wir uns dann gedacht, machen wir das doch einfach gleich mit. Ist ja nicht so schwer. Genau, die Probleme kommen dann jetzt. Also man denkt sich so, man hat so einen Hypervisor, da sind so verschiedene VMs drauf. Wäre doch jetzt irgendwie böse und blöde, wenn die den Traffic zwischen den VMs nicht richtig forwarden. Leider ist uns das tatsächlich passiert. Ich erkläre kurz, wie es dazu kommen konnte. Also ich habe das hier mal grafisch aufgemalt. Wir hatten so einen Switch, das war in unserem Fall halt der Core-Switch, wo ganz viel Traffic auch durchging und wo alle VLANs auflagen. Dann hatten wir da unseren Hypervisor drauf angeschlossen. Und in diesem Hypervisor steckte eine Mellanox Connect X3 Netzwerkkarte. Das ist eine eigentlich ganz schöne Idee, weil diese Karte halt 40 Gigabit fähig ist. Das heißt, wir können auch auf unseren VMs diese gewollten 40 Gigabit transportieren. Und diese Karte hat eine ganz schöne Funktion. Das nennt sich SRIOV Functions. Das heißt, man kann über Firmware diese Karte virtuell splitten in mehrere Virtual Functions, abgekürzt VFs hier. Und jede dieser Virtual Functions taucht im Hypervisor als neues PCIe-Device auf. Und diese PCIe-Devices kann man dann an die VMs durchreichen, sodass die VM direkt mit der Netzwerkkarte reden kann und direkt möglichst viel Traffic da durchschieben kann, ohne dass das Ganze nochmal erst in den Hypervisor, also in den Host-Kernel, kopiert werden muss, der das dann auf die Netzwerkkarte kopiert. Also man spart sich so ein Buffer-Copy. Ist eine gängige Technik, ist super cool, wird viel benutzt. Leider gibt es halt in dieser Mellanox Connect X3-Karte bestimmte Issues, unter anderem in unserer Konfiguration, die genau dieses Switching dann zwischen den Virtual Functions nicht richtig funktionieren ließ. Also normalerweise ist da quasi in der Karte selbst dann noch so ein zweiter Netzwerkchip eingebaut, also so ein Switch quasi, der nur zwischen den Virtual Functions routet oder forwardet. Das hat so manchmal funktioniert. Wir haben es dann einschränken können auf wahrscheinlich eine Mac-Learning-Issue. Also wenn eine VM irgendwie mehr als eine Netzwerkkarte, also virtuell mit mehreren Mac-Adressen hat, vielleicht, sind uns nicht ganz sicher am Ende. Wurde dann noch verschlimmert. Ich sagte am Anfang, eine der VMs ist auch der Router. Das heißt, wenn wir dann das Management-Interface vom Hypervisor benutzen wollten, mussten wir erstmal durch den Router durchrouten, der auf dem Hypervisor lief. War alles ganz toll. Besonders, wenn man das aus der Ferne debuggt und dann den Hypervisor neu startet. Wir haben dann halt sehr viel rumgetestet, sehr viel verschiedene Konfigurationen ausprobiert und es lief immer so fast. Was uns am Ende den Arsch gerettet hat, war, wir hatten Backup-Hardware da und wir haben einfach tatsächlich einen zweiten Router extern von diesem Hypervisor gebaut und dann damit geroutet. Wir haben also quasi kein Traffic mehr zwischen den VMs hin und her gereicht. So kann man das Problem natürlich umgehen. Ja, aber im Endeffekt haben wir halt auf diesem originalen Plan mit diesem Virtual Function viel zu lange festgehalten und diese Backup-Lösung mit dem zweiten Router halt erst viel zu spät gebaut. Das ist auch eins der Takeaways, also eure Pläne und eure Infrastruktur werden irgendwann auseinanderbrechen. So, egal was ihr plant, egal wie groß oder wie kompliziert, irgendwas wird höchstwahrscheinlich kaputt gehen. Sei es zum Beispiel diese Netzwerkkarte, die eigentlich funktionieren sollte, oder irgendwas anderes. Das ist auch hier im C3NOC immer noch so. Die Config, die wir hier benutzen, ist Jahre gereift. Aber trotzdem fällt immer irgendwas auseinander und man muss da halt dann leider einfach durch oder man hat halt Backup-Pläne und Backup-Hardware. Und das Wichtige an diesen Backup-Plänen und dieser Backup-Hardware ist, benutzt sie. Dafür sind die da. Investiert nicht stundenlang darin, eine Lösung, die fast funktioniert, zu reparieren. Insbesondere, wenn ihr die Backup-Lösung parallelisiert, also mit einer anderen Person implementieren könnt, dann können nämlich andere schon mal weiterarbeiten. Also traut euch, eure Backup-Lösung zu benutzen. Und naja, eigentlich so ein Selbstgänger, man sollte das natürlich so möglichst ähnlich wie möglich zu Production testen. Das haben wir versucht, dabei lasse ich das mal. Aber wenn wir jetzt unser schönen Hypervisor haben, es gibt dann noch so eine zweite Komponente in so einem Netzwerk, die Traffic forwarden soll, nämlich Switches. Was ist, wenn die das nicht tun? Das Problem hatten wir leider dann auch, beziehungsweise ein bisschen eingeschränkt. Kurzer Einschub, ich erwähnte, wir brauchen PTP. PTP steht für Precision Time Protocol. Da gibt es auch einen sehr schönen Talk vor 3 Stunden namens Excuse me, what precise time is it? Der geht da bestimmt in viel mehr Details rein, als ich das jetzt tue. Aber die Grundidee ist, dass in PTP hat man eine baumartige Struktur, also es gibt in jedem Netzwerksegment immer eine Master-Clock oder eine Best-Clock, auf die sich dann verschiedene Clients rauf synchronisieren. Wie zum Beispiel hier in Segment A haben wir eine Clock und zum Beispiel ein Netzwerk switcht, separiert dann das Netz in 2 Segmente. Dieser Switch agiert auf der einen Seite, also in Segment A als Client zu dieser Clock und synchronisiert sich darauf. Und im Segment B ist dann der Switch die neue Master-Clock. Also dadurch bildet sich dann so eine Baumstruktur. Das ist nur einer der möglichen Betriebsmodi, der sogenannte Boundary Clock Modus, ist aber der, den wir verwendet haben. Eigentlich hat er guten Support, aber das funktionierte nämlich in der Praxis dann gar nicht mal so gut. Wenn wir das so benutzt haben wie gewollt, dann waren leider die Zeitsaten, die da so durchkamen, schlecht und einfach falsch. wenn wir dann ausprobiert haben, diese PTP-Config einfach auszuschalten und den Switch als so dumm Layer-2-Switch zu benutzen. Das kann man machen, wenn das Netzwerk noch klein genug ist und man nicht so viele Switche im Einsatz hat. Dann hat der halt einfach ein paar PTP-Pakete immer so gedroppt. Auch nicht alle, aber halt ein paar. Also wenn man sich dann mit Wireshark auf beide Seiten gesetzt hat, waren überall PTP da. Daten waren nur halt Müll. Und die ganzen Audiopulte und Videopulte konnten sich halt alle nicht auf ihre Zeit synchronisieren. War doof, ihr erinnert euch, das ist eventkritisch, dass diese Audio-Videoproduktion funktioniert. Wir waren dadurch sehr frustriert, weil das hatten wir halt tatsächlich getestet, extra auf einem Staging-Meetup mit der Audio-Video-Production. Und da fiel uns dann so auf, dass einige Switches tatsächlich einwandfrei funktionierten. Das waren wohl die, die wir auch vorher benutzt haben. Wir haben dann durch sehr viel methodisches Debugging, so mit Switches resetten und rebooten und die gleiche Config auf verschiedene Devices kopieren, sehr viel rumprobiert. Irgendwann ist uns dann aufgefallen, es war tatsächlich eine Firmware-Issue. Also die eine Switch, auf der es funktioniert hatte, eine andere Firmware als ein Switch, auf dem es nicht funktioniert hatte. Dadurch konnten wir das Problem am Ende lösen. Wer aufgepasst hat, dem fällt allerdings in dieser Aufzählung auf, was nicht dabei ist. Nämlich haben wir dieses Problem gar nicht kommuniziert. Also die Audio-Video-Produktion ist super wichtig für das Event. Wir sitzen da am methodisch debuggen und sind aber gar nicht so krass dabei, denen zu sagen, was eigentlich los ist. Und die warten darauf, dass dieses Netzwerk langsam läuft und dass sie da ihre Produktion an den Start kriegen können. Und wir reden gar nicht so viel mit denen und es ist halt gar nicht mal so gut. Hier noch einmal für diejenigen, die auch Arista benutzen. Verwendet die grüne Firmware, wenn ihr PTP macht, die rote nicht, die funktioniert nicht. Und die Takeaways sind so, Software- und Firmware-Versionen sind auch bei Embedded Devices, also auch die man so fertig kauft, wichtig. Das C3NOC zum Beispiel sucht sich vorm Event gute Firmware aus. Also entweder welche, die durch viel Testen in der Konfiguration, die man benutzen will, dann als known good erkannt wird oder die halt aus Erfahrungswerten bereits als gut deklariert wird, gibt zwar immer viel Diskussion, welche das jetzt ist, aber so prinzipiell ist das ein Punkt, der bewusst ist, der halt wichtig ist. Weil auch wenn man ein Gerät einfach kauft, das funktioniert meistens nicht einfach so. Dann der Punkt, Major Blocker müssen kommuniziert werden. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, was halt für andere Teams besonders wichtig ist, dann sollten diese anderen Teams das wissen. Und die sollten auch regelmäßige Status-Updates von euch kriegen. Da kann Detail drin sein, warum das nicht funktioniert, aber selbst wenn ihr nur sagt, sorry, funktioniert immer noch nicht, wir arbeiten dran, dann lasst ihr die nicht so im Regen stehen, dann haben die schon mal was. Dann redet man miteinander und versucht miteinander dieses Problem zu lösen. Das ist einfach ein sehr viel geselligeres Miteinander. Lege ich euch wirklich ans Herz, Kommunikation ist wichtig. Surprise. Hooray, also, wir können jetzt erfolgreich Traffic forwarden, sowohl am Hypervisor als auch am Switch. Ja, das stimmt. Also das Netzwerk hat dann zu diesem Zeitpunkt auch eigentlich größtenteils inhaltlich getan. Aber was ist denn, wenn man jetzt da nicht mehr so viel an der Config ändern kann, beziehungsweise wenn das Großteil des Teams nicht können? Wir hatten dann nämlich, wie bereits erwähnt, so eine schöne Funktionalität, die nennt sich Config Automation. Im Detail ist das IMF-CFG gewesen, auch vom C3NOC, also gute Software, gibt bei der MRM-CD noch einen schönen Talk darüber von Ivi. Und diese Software hatte teilweise in unserer Netzwerktopologie ein paar Bugs. Zum Beispiel macht die automatisch so VLAN-Dependency-Resolution zwischen den Devices, das hat bei uns nicht so richtig funktioniert. Aber insgesamt basiert dieses Tooling halt auf einem Template-basierten Ansatz. Also man hat Dokumentation in einer Software, die heißt Netbox. Dann gibt es ganz viele Templates, die Switch-Konfigurationen rendern. Und die Switches holen sich diese fertig gerenderte Konfiguration dann regelmäßig von dem Webserver. Eigentlich nicht sonderlich kompliziert, aber man muss halt seinen Leuten auch erzählen, wie das funktioniert. Weil Netbox ist halt ein schönes Tool, man kann da sehr viel drin modellieren. Aber wenn man den eigenen Teammitgliedern nicht erzählt, was jetzt an dieser Modellierung an welcher Stelle wichtig ist und wie sie es zu tun haben, dann machen sie Dinge falsch. Und das ist nicht böse gemeint, aber dann stehen da einfach Dinge drin, die funktionierende Config, die irgendjemand mit Hand geschrieben hat, über die Automatisierung wieder kaputt konfiguriert. Und das ist dann wirklich sehr, sehr schade. Weil was dann passiert, ist, dass man halt sehr viel doppelte Arbeit hat. Man macht erst diese handgeschriebene Config und dann wird es wieder kaputt automatisiert und dann wendet man sich wieder an andere Leute. Mensch, wie funktioniert das jetzt mit dieser Dokumentation und kannst du mal? Und dann hat man auch wieder so Flaschenhalseffekte, weil wieder nur sehr wenig Leute wissen, wie geht das jetzt in der Netbox? Alles ganz ungut und am Ende gibt es da dann so einen Emergency-Stop-Button, den haben wir leider drücken müssen. Sehr oft und sehr viel. Will also heißen, wir haben die Automatisierung leider nicht benutzt, beziehungsweise größtenteils nicht und mussten sehr viele der Geräte dann von Hand konfigurieren. Lief halt einfach etwas anders als geplant. Das Takeaway hier ist Tooling testen, auch wenn es im C3NOC oder in anderen Events und Teams gut funktioniert, testet es für euren Anwendungsfall, im Konkreten für eure Netzwerktopologie und gebt auch das Wissen an die Teammitglieder weiter, wie man es benutzt. Auch wenn es sehr intuitiv auf euch wirken möge, weil ihr da schon viel mitgearbeitet habt oder weil es vielleicht gute Anleitungen gibt, stellt einfach sicher, dass jeder in eurem Team damit arbeiten kann. Denn vor dem Event habt ihr genug Zeit, das zu tun. Während des Events wird es vielleicht ein bisschen stressig, das zu machen und dann sind auch wieder alle frustriert. Gut, das letzte Problem ist dann, wir waren inzwischen leicht verspätet. Also interne Services waren so ein bisschen ab. Wir hatten einen Router, cool. Wir hatten einen bisschen handgekonften DHCP-Server, der so ein bisschen auf den essentiellen Netzwerken Dinge getan hat, aber auch noch nicht so ganz, wie er wollte und sollte. Wir hatten immer noch kein WLAN. Also ich erwähnte, wir haben 120 APs am Ende deployed, aber zu diesem Zeitpunkt vielleicht 5, die wir bei uns im NOC brauchten. Und die anderen Teams waren immer noch größtenteils nicht angebunden. Ich weiß nicht, wie oft wir mit dem Cache-Desk geredet haben und wie oft da die Info kam, dass die leider immer noch kein Internet haben. War halt doof. Lösung dafür ist, unser Team soll größer werden. Wir haben auf ganz viele nette Menschen aus unserer Community bauen können. Also sowohl aus der Furry-Community, als auch aus dem Chaos, als auch aus dem C3NOC, als auch alle anderen, die irgendwie in dieser Netzwerkwelt ihr Unwesen treiben, sowohl per Rat und Tat, sowohl per Rat als auch per Tat. Also wir haben unser Team tatsächlich vergrößert. Wie gesagt, wir sind mit 6 gestartet, am Ende waren wir 12, so ungefähr. Und das ist einfach großartig. Also wenn ihr in ähnlichen Situationen seid, ihr könnt euch eigentlich fast immer auf eure Community verlassen. Ihr tut etwas Großartiges für diese Community, wenn ihr ein Netzwerkteam baut und die Community ist eigentlich bei euch. Und das sowohl, wie gesagt, die konkrete Furries, Chaos und so weiter, als auch die weitere Netzwerk-Community. Wir haben unglaublich viel Hilfe bekommen von Event-Infra, die uns Hardware gesponsert haben und das generell auch für Community-Events gerne für alle tun. Wir hatten ganz viel Hilfe von WIT und IPHH, die uns mit ganz viel Support und ganz viel Wissen zur Seite stand. Und die Netzwerk-Community ist einfach großartig. Da könnt ihr auch mehr oder weniger drauf bauen, wenn ihr dann mal in so einer Patchwork-Hilfe sitzt. Dann sind da meistens auch Leute, die euch weiterhelfen wollen. Und als kleiner Tipp, stellt euch gut mit der Location, dann ist das auch alles deutlich entspannter, weil die gehören auch so ein bisschen zur Community meistens dazu. Zusammengefasst möchte ich euch also eigentlich das Allerwichtigste mitgeben. Es werden Dinge schief gehen, shit will hit the fan und ihr müsst leider so ein bisschen psychische Resilienz mitbringen, um das dann da durchzubeißen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist leider so, aber im Endeffekt bringt alles sehr viel Spaß. Wenn ihr wertschätzend miteinander kommuniziert und das Ganze als Teamaufgabe betrachtet und miteinander macht, dann kann man auch trotzdem, trotz dieser Probleme, sehr viel Spaß am Gerät haben. Wie zum Beispiel Jaden, wir haben dann nochmal WLAN auf dem Vorplatz deployed, das war absolut nicht geplant, aber jemand hatte so einen WLAN-Access-Point dabei, diese Tonne, und auf einmal war da dann WLAN. Ja, vielen Dank. Das ist so, was ich euch mitgeben möchte und ich wünsche euch ganz viel Spaß in euren eigenen Netzwerk-OCs.
So ja, das war Building Unlock from Scratch von Lilly und sein Interesse, die leider krank ist. Gute Besserung noch wieder. Gibt es Fragen? Also leider für Fragen brauche ich Hilfe.
Für Fragen an den Signal Angel oder an die Mikrofone, bitte. Mikrofon Nummer 2.
War das NOC-Problem der Grund, dass die EF so am Anfang verzögert war?
Das möchte ich weder bejahen noch verneinen.
Okay, eine sehr eindeutige Antwort. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Mikrofon 2.
Ich hätte noch eine NOC-Frage, weil ich bin kein NOC-Mensch, ich bin ein normaler Programmierer. Ich habe mit NOC ist so, Hauptsache, es funktioniert. Ich bin ein bisschen so, ich habe bei mir daheim ein bisschen Unify gemacht, weil vor allem dieses Konfigurieren-Zeugs, das ist ja bei Unify, du steckst es ein, du hast einen Host, der kontrolliert das alles, der stellt das alles ein, du hast keine 500 Configs von 500 Switchen, die irgendwo rumfliegen. Was ist dein Take dazu?
Es kommt ganz darauf an, was du für Anforderungen erfüllst. Also wenn du zum Beispiel ein kleines Event machst oder wenn du so ein Heimnetzwerk hast, dann kann das alles wunderbar funktionieren. Wenn du allerdings Konfigurationen brauchst, die über diese zentralen Management-Interfaces oder über diese Art von Management nicht abbildbar sind, dann läufst du halt da an die Grenzen. Also je nachdem, was du brauchst, kann man so machen, funktioniert auch wunderbar. Bei uns hat es das halt in dem Scale und mit den Features, die wir benutzen wollten, nicht mehr funktioniert.
Okay. Ja, danke.
So, jetzt kommt da noch eine. Ja,
ja.
Von 1.
Ja. Eine kleine Frage, weil das für mich so eine kleine Grauzone, glaube ich, in den Talk noch, die ich gerne gefüllt hätte. Diese ganze Hardware-Sache, du bist ja im NOC schon länger dabei, die wurde euch, ihr habt die Hardware einfach zugespült bekommen oder wie sucht ihr die aus?
Also ausgesucht haben wir uns hauptsächlich aus dem Event-Infra-Pool. Event-Infra ist eine niederländische Stiftung, glaube ich, ist die Rechtsform. Ist im Prinzip ein großer Pool an Hardware, die für verschiedene Community-orientierte, also hauptsächlich frei zugängliche Events zur Verfügung steht. Dort kann man einfach anfragen, sagt hier, ich habe Event, ich würde gerne folgende Hardware von euch ausleihen. Dann spricht man so ein bisschen miteinander, wer man denn ist und hat am Ende ein Loan Agreement. Und Event Infra ist sehr human, was die Bezahlung angeht. Natürlich muss man das alles ordentlich versichern und die kriegen ihre Hardware auch nicht immer kostenlos. Ist aber für so community-orientierte Events eine großartige Quelle an Hardware, um sehr viel an Eventtechnik im Bereich Netzwerk abbilden zu können. Und wir haben dann halt den Pool von Event Infra angeguckt und uns überlegt, was davon erfüllt unsere Anforderungen am besten und das dann angefragt.
Vielen Dank auch für den Talk.
So, dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann wünsche ich einfach den Furries noch, dass sie in Zukunft besser in die Ferne gucken können. Und
ja, das war der Vortrag von Building Unlock from Scratch von Lilly. Einen kleinen runden Applaus für die ganze Orga bei der EF und für diesen Vortrag. Danke sehr.